Wir sind gerecht vor Gott, allein aus Glauben an das Sühnopfer Jesu. Das haben wir letztes Mal gehört, Römer 3, die Verse 22 und 23. Das ist die Mitte des Evangeliums. Und jetzt haben wir schon zwei Predigten dazu gehört aus dem Römerbrief. Und vielleicht fragen sich manche, ja, warum denn noch eine? Jetzt wissen wir es doch langsam. Aber hier in diesem vierten Kapitel, das wir im Römerbrief haben, wird dieses Thema noch weiter vertieft. Und das war dem Heiligen Geist sehr wichtig, offensichtlich. Es geht hier noch um weitere Aspekte dieser Glaubensgerechtigkeit. Was ist denn das Wesen dieser Glaubensgerechtigkeit? Was macht diesen Glauben aus, der rechtfertigt? Welche Rolle spielen die Werke dabei? Welche Rolle spielt die Gnade? Und dieses Kapitel zeigt uns besonders deutlich, dass Glaube keineswegs nur etwas Theoretisches ist, ja, so eine Art Rechtgläubigkeit, dass man nur rein intellektuell einer Lehre zustimmt, sondern das hat mit dem Leben zu tun, ja, mit Veränderung des Lebens, mit Gehorsam gegen Gott. Sehen wir ganz deutlich auch bei Abraham. Aber zunächst mal, und das war für mich etwas überraschend und vielleicht auch für euch manchen, diese Rechtfertigungslehre, gerecht allein aus Glauben, allein durch die Gnade, das ist keine neue Lehre im Neuen Testament. Die gab es schon im Alten Testament. Das ist keineswegs so, ja, Altes Testament, das war Gesetz und das Neue, das ist Evangelium. Stimmt nicht. Wer das meint, hat seine Bibel noch nicht richtig gelesen. Sondern diese Gerechtigkeit aus Glauben ist schon dort enthalten. Und dieses Kapitel zeigt uns nun zwei Zeugen für diese Glaubensgerechtigkeit. Denn diese Gerechtigkeit wollte Gott im Grunde schon Israel schenken. Aber was war denn das Problem? Sie sind nicht in der Lage gewesen, Gottes Geboten zu gehorchen. Sie waren nicht in der Lage gewesen, im Glauben zu wandeln, wie Abraham und David. Ja, warum denn? Ja, weil sie nicht glaubten. Sie glaubten und vertrauten Gottes Verheißungen nicht, wie ein Abraham. Und daher waren sie nicht in der Lage, Gottes Geboten zu gehorchen. Und deshalb war dieser Gesetzesbund vom Sinai notwendig. Gott musste ihnen eine Hilfe geben, ihnen genau sagen, was sie zu tun hatten, was er von ihnen erwartet. Und deshalb hat dieses Gesetz auch keine vollkommene Rechtfertigung angeboten. Die war unvollkommen. Das war kein Heilsweg. Es war vielmehr ein Schatten auf Jesus hin, auf das Kreuz, auf sein vollkommenes Opfer, was den Sünder rechtfertigt. Und jetzt schauen wir uns mal diese beiden Zeugen der Glaubensgerechtigkeit etwas näher an. Der erste Zeuge, Abraham. Was tut Gott mit Abraham? Gott hat gewissermaßen in die Völkerwelt hineingegriffen. Er hat sich diesen einen Mann da rausgeholt, den Abraham. Den hat er sich erwählt. Und jetzt führt er seinen Plan mit ihm aus. Warum hat Gott gerade den Abraham erwählt? Was war so Besonderes an ihm? Das heißt in Josua Kapitel 24, er diente vorher anderen Göttern. Also der hatte nicht mal eine Verbindung zum Schöpfergott, Jahwe. Es war nichts Besonderes an ihm. Er war nicht besonders fromm, hatte keine guten Taten vorzuweisen. Ja, er kannte den Schöpfergott nicht mal. Es gab keinen besonderen Grund, dass Gott ihn auserwählt hatte. Und da sehen wir schon, das ist die totale Gnade Gottes, dass er sich für ihn entschieden hat. Ohne seinen Verdienst, ohne sein Hinzutun. Warum entscheidet sich Gott für diesen Mann? Allein durch die Gnade. Und die Gnade ist Gottes unverdiente Zuwendung zu uns. Und dann offenbart sich Gott dem Abraham von sich aus. Er gibt ihm einen Befehl und eine Verheißung. Zieh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in ein unbekanntes Land. Und da werde ich dich zum großen Volk machen. Und und segnen. Und der Abraham gehorchte und ging. Warum? Er vertraute Gott, dass er die Wahrheit sagte und gehorchte ihm, obwohl er ihn gar nicht kannte. Hat er ihm vertraut. Und das Glaube, nichts anderes. Also wir sehen, Glaube hat mit Vertrauen zu tun und mit dem Handeln. Und Glaube heißt nicht Leichtgläubigkeit, ja, oder etwas nicht so genau wissen oder eine Passivität. Nein, der Glaube ist sehr aktiv. Er verwirklicht sich selbst im Leben. Er ist ein aktives Prinzip. Und so ist Abrahams Berufung auch ein Bild für die Bekehrung. Gott ruft einen Menschen heraus aus der Welt, aus der Gottesferne, aus der Sünde. Er ruft hinein in die Nachfolge Jesu, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen. Und die Antwort des Menschen, das ist der Glaube. Jesus soll Herr meines Lebens sein. Ich will ihm folgen. Und daher heißt es auch an verschiedenen Stellen, zweimal im Römerbrief, einmal in der Apostelgeschichte, der Glaubensgehorsam. Also Glaube hat mit Gehorsam zu tun. Möchte ich fragen, ist das bei dir der Fall? Hast du diesen Glaubensgehorsam? Oder hast du nur ein frommes Glaubensbekenntnis, was du nur ein paar biblische Aussagen für wahr hältst? Aber nun heißt es, Abraham wurde nicht aus seinen Werken vor Gott gerechtfertigt. Also es gab nichts, worauf er selber stolz sein konnte, worauf er sich irgendwas einbilden konnte. Und wann wurde jetzt Abraham die Gerechtigkeit aus Glauben zugerechnet? Das lesen wir in 1. Mose 15. Nachdem er aus Haran ausgezogen war, da war er schon im hohen Alter und da kamen ihm dann die Zweifel, dass er noch einen Sohn bekommen würde, dass Gott seine Verheißung wahrmachen würde. Und Gott offenbarte sich ihm erneut und hat seine Verheißung nochmal erneuert und bekräftigt und einen Bund mit ihm geschlossen. Ja, was war seine Situation? Es war biologisch nicht mehr möglich, dass Abraham und Sarah noch ein Kind bekommen würden. Abraham war mit sich und seinen Möglichkeiten völlig am Ende. Konnte nichts mehr vorweisen, war nichts mehr. Nichts mehr, worauf er stolz sein konnte. Und so hat er sein Vertrauen allein auf Gott gesetzt und seine Zusagen. Dass nur Gott allein seine Zusage wahrmachen kann. Und das bedeutet es, Abraham glaubte Gottes Zusage. Und Gott sprach ihn dafür gerecht. Ohne eigene Werke, ohne Vorbedingungen, trotz all seiner Fehler, die er getan hat, trotz seiner Irrwege, die er gegangen ist. Und das ist diese vollkommene Rechtfertigung vor Gott. Und die geht von Gott selbst aus, von ihm allein. Und was ist nur die Rolle des Glaubens dabei? Der Glaube ergreift diese von Gott geschenkte Gerechtigkeit und setzt sein ganzes Vertrauen auf diesen Gott, auf nichts anderes. Das ist das Wesen dieses Glaubens. Und deshalb wird es hier nochmal so betont in Vers 4. Abraham bekam diesen Lohn der Gerechtigkeit allein durch die Gnade. Also Gottes souveräne und unverdiente Zuwendung. Er hatte nichts an Werken vorzuweisen, auch nicht seinen Auszug aus Haran. Gott hat ihn gerufen. Er war Gott gefolgt. Kann man sich darauf was einbilden? Wohl kaum. Oder seine Beschneidung. Konnte er sich darauf was einbilden? Die ist erst viel später passiert. Nämlich als er diese Gerechtigkeit aus Glauben schon längst hatte. Und genauso können wir uns auf unseren Glauben irgendetwas einbilden. Dass wir sagen können, ja, ich habe mich doch vor 30 Jahren bekehrt. Und deshalb bin ich gerecht. Nein, überhaupt nicht. Die Rechtfertigung ist und bleibt Gottes Gnade allein. Sein souveränes Werk. Ja, und die Gnade ist auch keine Belohnung für unsere Bekehrung. Überhaupt nicht. Das sollte uns tief demütig und dankbar machen. Und für wen ist nun die Gerechtigkeit Gottes bestimmt? Heißt ja auch nochmal für den Gottlosen, der glaubt. Und gerade der Gottlose hat ja keine guten Werke vorzuweisen, oder? Sollten Gott viel mehr danken und ihn anbeten dafür. Für dieses Geschenk können wir nicht genug. Und ich denke, auch gerade wenn wir über Gnade und Erwählung und solche Themen reden, dann will uns die Bibel damit nicht sagen, dass wir uns irgendwelche komplizierten theologischen Systeme dazu ausdenken sollen und uns darüber streiten. Sondern sie sagt uns das, damit wir uns nichts auf uns selbst einbilden. Sondern Gott allein verherrlichen für unsere Errettung und ihm allein auch die Errettung von Verlorenen zutrauen, für den Angehörigen, Freunden, für die wir beten. Nur er kann's. Aber es gibt noch eine weitere Seite dieser Wahrheit. Die Frage, welche Rolle spielen jetzt die Werke eines Gläubigen? Ist das egal? Genügt es, dass man nur im Kopf das Richtige glaubt? Also, wenn wir uns den Abraham anschauen, dann war das bei ihm mitnichten der Fall. Deshalb möchte ich noch eine weitere Stelle lesen zur Rechtfertigung Abrahams aus Jakobus 2, ab Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. So, sagt ausdrücklich, Abraham wurde aus Werken gerechtfertigt. Zitiert sogar die gleiche Bibelstelle dazu. Das ist nicht ein Widerspruch zur Gerechtigkeit aus Glauben. Nun, wann wurde denn Abraham aus Werken gerechtfertigt? Das war, als er den Isaak, seinen verheißenen Sohn, opfern sollte. Gott hat ihm da eine sehr schwere Glaubensprüfung zugemutet. Und deshalb bedeutet Rechtfertigung hier die Rechtfertigung seines Glaubens durch eine Prüfung. Es war nicht die Rechtfertigung als Sünder vor Gott, die hat er schon längst gehabt, sondern die Rechtfertigung seines Glaubens, die Prüfung der Echtheit seines Glaubens. Und hier ist der Zeitpunkt entscheidend. Das war 30 Jahre später, nach seiner Rechtfertigung allein durch den Glauben. Dieser Akt des Gehorsams Abrahams war schließlich der Beweis, dass sein Glaube echt war. Der äußere Beweis dafür, dass er wirklich durch den Glauben gerechtfertigt worden war. Also darum geht es bei Jakobus. Nämlich, dass der Gläubige seinen Glauben praktisch auslebt. Es geht um die Nachfolge Jesu. Es geht um den Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Es geht um Veränderung des Lebens, dass wir Liebe üben, dass wir die Sünde meiden, dass wir Gott dienen, solche Dinge. Das ist göttliche Frucht des Glaubens. Und diese göttliche Frucht, die rechtfertigt wieder unseren Glauben. Denn Glaube und Leben sind in der Bibel eine Einheit. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und darum sagt der Jakobus in Vers 20, der Glaube ohne die Werke ist tot. Und jetzt ist auch klar, dass ein Glaube, der keine solchen echten Taten zeigt, auch unecht ist. Und Glaube ist nichts Besonderes. Sagt Jakobus, den hat der Teufel auch. Die Teufel wissen, dass Gott existiert und zittern davor. Mehr bewirkt dieser Glaube nicht bei denen. Also toter Glaube, das ist eigentlich gar kein Glaube. Das ist Unglaube. Und damit Heuchelei. Und ich denke, die Bibel will uns auch heute davor warnen, vor einem solchen toten Glauben. Und vielleicht lassen wir auch uns von der Geschichte der Reformation da ein Stück weit warnen. Sie hat ja einen wunderbaren Anfang genommen, als der Mönch Martin Luther diese Gerechtigkeit aus Glauben entdeckt hat. Das Evangelium der Gnade, was ja eine richtige Erweckung ausgelöst hat. Aber danach ist vieles in die falschen Bahnen gelaufen. Die Machthaber, die Fürsten haben dann Glaube mit Politik vermischt, haben Religion als Machtinstrument benutzt. Und dann hat man wieder eine neue Kirche draus geschaffen, wie in der katholischen Kirche, mit einer Hierarchie, mit einem Klerus und den Laien und Sakramenten. Und hat dann auch die Ungläubigen durch die Kindertaufe mit dazugenommen. Und was hat es gebracht? Viele Namenschristen. Die sind getauft, die sind konfirmiert. Die können reformatorische Glaubensbekenntnisse aufsagen. Alles richtig. Aber die sind geistlich tot. Die gehen zwar in die Kirche, wärmen dort den Stuhl, hören gute Predigten, stimmen auch innerlich zu, sprechen die Glaubensbekenntnisse nach. Aber es folgt kein Leben daraus. Es sind keine Taten der Gerechtigkeit zu erkennen, keine Frucht. Im Alltag ist das Verhältnis zur Sünde ungebrochen. Man lebt wie die Welt. Man lügt, betrügt, bricht die Ehe und geht am Sonntag wieder in die Kirche, nimmt das Abendmahl und lässt sich die Vergebung der Sünden zusprechen. Ihr Lieben, das ist nicht Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist Rechtgläubigkeit. Das ist das Gegenteil von Abraham. Sein Glaube war echt. Er war mit den Werken des Gehorsams verbunden. Und ich möchte euch ermutigen hier, wenn das so sein sollte, dann komm zu Jesus. Denk an das, was du empfangen hast, dieses Evangelium der Gnade. Und Jesus möchte dich verändern. Er möchte dir einen lebendigen Glauben schenken. Er hat von Gott vorbereitete Werke des Glaubens für dich, die Gott verherrlichen. Werke der Liebe. Werke, die Gott verherrlichen. Nun schauen wir uns noch den zweiten Zeugen der Gerechtigkeit aus Glauben an. David. Ja, warum denn David? Gott hat ihn auch gerecht gesprochen, ohne Werke. Und wie, das lesen wir, das bekennt er in Psalm 32, 1 und 2. Ich lese es nochmal, wird in Römer 4, 7 und 8 zitiert. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. David steht für die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Allein durch die Gnade, allein durch den Glauben. Warum? Sündenvergebung gab es doch schon unter dem Gesetz. Da gibt's bestimmte Regeln. Wenn man irgendwas, eine Sünde getan hat, musste man bestimmte Opfer bringen. Bestimmte Tiere opfern, dann bekam man die Vergebung der Sünden zugesprochen vom Priester. Was hat jetzt der David getan? Ehebruch und Mord. Wäre jetzt David damit zum levitischen Priester gegangen, hätte ihn gefragt, du hör mal, ich habe die Ehe gebrochen und gemordet auch, was muss ich jetzt dafür opfern, dass ich Vergebung bekomme? Hätte der Priester sagen müssen, also es tut mir leid, lieber König, für diese Sünden habe ich kein Opfer. Das Urteil des Gesetzes dafür ist Tod, Todesstrafe, muss dich steinigen lassen, gibt es keine Vergebung. Tod, um deine Sünde zu sühnen. David war sich dieses Urteils Gottes über seine Sünde voll bewusst. Ich bin verloren. Dafür gibt es keine Vergebung. Und er geht damit direkt zu Gott und er betet so in seinem Bußpsalm, dem Psalm 51. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist allzeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Was kann er also vorweisen? Worauf kann er sich vor Gott berufen? Absolut nichts. Gar nichts. Kann nur Gottes Gnade und Barmherzigkeit anrufen und sagen, Herr, sei mir gnädig. Er weiß genau, ich habe mein Leben verwirkt, ich bin verloren. Ich habe nur eine Chance und das ist Gottes Gnade. Dass Gott mir meine Sünden vergibt, unverdient, allein aus Gnade. Nicht aufgrund des Gesetzes. Und das ist die Voraussetzung, dass wir Gottes Gnade empfangen können. Wir müssen erstens unsere Schuld vorbehaltlos bekennen vor Gott, ohne Entschuldigung und aufrichtig bereuen. Das erwartet Gott für uns. Und zweitens, die Erkenntnis haben, dass wir völlig unwürdig sind für die Vergebung. Dass wir völlig am Ende sind mit uns selber. Ähnlich wie der Abraham im hohen Alter. Der war mit seinen Möglichkeiten völlig am Ende. War nichts mehr zu machen. Aus eigener Kraft noch einen Nachkommen zu zeugen. Und das Wunder geschieht. Gott vergibt dem David allein aus Gnade. Und er bekennt im Psalm 32, wir haben es gehört, dass Gott ihm vergeben hat. Obwohl die Sünde nach dem Gesetz völlig unvergebbar war. Und so ist David das Vorbild der Errettung des total verlorenen Sünders allein durch die Gnade. Und das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Die sehen wir hier schon im Alten Testament. Und das gilt genauso für uns, für jeden von uns. Wenn wir mal die Tiefe unserer Sünden, unserer Schuld und unserer Verlorenheit erkannt haben, dann bewirkt die Vergebung Gottes wahre Glückseligkeit. Wie das David bekennt hier in Psalm 32, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben sind. Hast du diese Glückseligkeit in Jesus? Wenn nicht, hast du deine Sünde noch nicht in der Tiefe erkannt? Gott hat mir selber meine Sünde in der Tiefe gezeigt, mein Stolz, mein Eigensinn, meine Rebellion, mein Ungehorsam. Und es ist schrecklich, wenn man sich so im Licht Gottes erkennen muss, wie durch und durch verdorben man selbst ist. Aber ich durfte auch die Gnade der Vergebung empfangen. Und ich sage euch, das macht wirklich glücklich. Wenn einem diese Last der Sünde genommen wird. Nochmal zur Frage. Warum vergibt Gott dem David? Er betet in Psalm 32, Vers 9, entsündige mich mit Isop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Nun, der Priester hat diesen Isop-Zweig beim Opfer verwendet zum Besprengen mit Blut. Ja, können wir nachlesen in den Mosebüchern. Und David bittet jetzt, dass Gott ihn selber mit einem Isop entsündigen möge. Also es ist klar, hier ist nicht das alttestamentliche Opfer gemeint. Es braucht ein besseres, ein vollkommeneres Opfer als die des alten Bundes. Und der Glaube Davids, der dahinter steht, ist, nur Gott allein kann meine Sünde in Ordnung bringen, kann meine Schuld sühnen. Die Tieropfer helfen mir nicht. Und das ist wieder ein prophetischer Hinweis auf das vollkommene, endgültige Opfer Jesu Christi auf das Kreuz. Und Gott kann David nicht einfach so vergeben, sagen, ah, ist nicht so schlimm, ich drück mal ein Auge zu. Auch nicht wegen seiner Reue und Umkehr. Ja, erst recht nicht durch Tierblut. Sondern er tut es bereits im Vorgriff auf das vollkommene Opfer Jesu. Ja, das lesen wir im Hebräerbrief. Das Blut von Tieren kann keine Sünde vergeben. Das ist nur ein Symbol auf das Kreuz hin. Nur das Blut Jesu bewirkt die Vergebung der Sünde und sonst nichts. Gott vergibt uns nur aufgrund des Opfers Jesu Christi. Wir sind absolut unwürdig. Ja, und außerdem erkennt David seinen eigenen verlorenen Zustand. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Also er sagt, ich bin mit meiner Sünde nicht mal so ein bisschen daneben getreten, sondern meine ganze Natur, mein ganzes Wesen ist total von der Sünde verdorben und vergiftet. Ich brauche eine innere Erneuerung durch Gott, um seinem Willen gehorsam sein zu können. Und das gilt auch für uns, genauso, als Gläubige. Wir brauchen nicht nur die Errettung vor dem ewigen Gericht. Wir sind nicht bekehrt, dass wir vor der Hölle gerettet sind, sondern es geht um die Errettung von der Macht der Sünde. Wir können von uns aus nichts tun, was irgendeinen Ewigkeitswert hätte, sondern nur durch die Gnade Gottes. Und diese Gnade empfangen wir in der Regel durch das Gebet. Wenn wir total abhängig sind von Gott, total bedürftig. Und darum ist Gebet auch so wichtig, dass wir alle Zeit und in allem danken und loben und bitten. Ja, lasst uns beten und flehen, ständig um die Gnade. Und ich finde es so schön, wenn man die Psalmen Davids liest, es kommt überall zum Ausdruck. Er fleht ständig um die Gnade Gottes. Und darum bittet er in Psalm 32, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen festen Geist in meinem Innern. Er sagt, Gott, du musst mein total verdorbenes, kaputtes Herz erneuern. Du musst mir einen neuen Geist geben, der willig ist und in der Lage ist, das Gute zu tun. Nur du kannst es bewirken mit deiner Gnade und deinem Erbarmen. Und das ist das Thema unserer Jahreslosung aus Hesekiel 36. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, genauso bitte David. Und beim Hesekiel war das immer noch Verheißung für Israel, immer noch zukünftig. Und das ist jetzt erfüllt seit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Und hier begegnet uns wieder Gottes totale Gnade. Er vergibt uns nicht nur die Sünde, sondern er gibt uns auch die Kraft, nicht zu sündigen. Glaub das, vertrau darauf und rechne mit dieser Kraft. Also die Gnade vergibt die Sünde und Gott und die Gnade heiligt den Sünder. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott. Fassen wir zusammen. Wie Abraham und David vertrauen wir immer und allein auf Gottes Gnade in allem. In der Buße, dass Gott uns überhaupt vergibt. In der Sühnung unserer Schuld durch das vollkommene Opfer Jesu. Und in der Veränderung unserer sündigen Natur durch den Heiligen Geist. Das ist das volle Evangelium der Gnade. Und es liegt an dir, diese Gnade im Glauben zu ergreifen. Amen. Herr Jesus Christus, wir loben dich und beten dich an, dass du diese Gnade Gottes für uns bereitet hast, durch deine Hingabe, durch dein Opfer. Herr, gib uns allen, dass wir uns immer nur auf diese Gnade stellen, die in deiner Erlösungstat begründet ist und immer aus dieser Gnade heraus leben. Dass nur dir allein der Ruhm gebührt durch unser Leben, dir und dem ewigen Vater, wir preisen dich dafür. Amen.